Hier ist eine neue Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe. Wir haben den 24. August 2018. Mein Name ist Markus Kuslinski und hier ist Bedient und gestreamt. Allgemeines. Ja, bei Doomsday Preppers handelt es sich um eine Doku von der durchaus seriösen Agentur National Geographic. Und allgemein kann man dazu sagen, Preppers leitet sich ab von To Prepare, auf Vorbereiten. Und diese Leute, die da gezeigt werden, die bereiten sich mannigfaltig vor auf Weltuntergänge, Pandemien und so weiter. Das ist, wenn man drauf sieht, ein bisschen lustig zu beachten. Aber es leitet sich auch so ein bisschen ab von Prepare, allzeit bereit, und hat so ein bisschen was Pfadfindermäßiges. Und ja, wenn man es unter dem Kontext sieht, ist es fast ein bisschen lustig, weil die Leute wirklich groteske Dinge unternehmen, um sich dieser Art von Vorbereitung zu unterwerfen. Ja, viele Prepper haben eine Überschneidung mit der Survival-Szene. Das ist auch verständlich, weil Leute, die sich aufs Überleben vorbereiten, dann auch eine Bindung haben zu dem Thema, wie überlebe ich mit Vorräten, wie überlebe ich in Spezialsituationen. Und das passt natürlich zu diesen Preppern. Und wie alle Szenen haben diese Prepper auch in gewissen Herleitungen, in gewissen Ursachen, hat das auch alles seinen Anfang genommen, und Prepper beziehen sich immer auf große Weltereignisse. Sie beziehen sich darauf, dass es in der Welt immer Ereignisse gab, die alle Leute in gewisse Sonderlagen gestürzt haben. Dazu gehört natürlich der Börsencrash von 1929, natürlich der Erste und der Zweite Weltkrieg, der viele Leute in Not gebracht hat und der ganz neue Erfordernisse an die Menschen gebracht hat, davor, danach und auch dabei. Und natürlich auch immer wieder gerne genannt die Finanzkrise von 2007, die gerade in den USA große Wirkung hatte, die auch viele so weit ausgewirkt hat, wo viele Leute Immobilien verloren haben, wo viele Leute pleite gegangen sind. Und solche Sonderereignisse, die sorgen natürlich dafür, dass ein Mensch denkt, okay, ich muss mich jetzt gesondert vorbereiten. Jetzt muss etwas passieren, damit ich solche Situationen überlebe. Und hier in Deutschland gibt es solche Prepper auch. Die sind deutlich weniger, nicht ganz so prägnant. Man hat nicht ganz so viel mit denen zu tun, und die sind auch medial nicht so anerkannt. Also die deutschen Medien reagieren da lange nicht so drauf wie die amerikanischen Medien, und da wird auch lange nicht so eine Verwertung betrieben. Aber auch hier beziehen sich viele Prepper darauf, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe immer wieder Tipps ausgibt, die sagen, man solle sich doch für Notlagen einen Vorrat von 14 Tagen anlegen, damit man im Bedarfsfall 14 Tage autark überlebt. Das klingt beängstigend. Ich habe das Gefühl, das wird in Deutschland gar nicht so laut propagiert, weil in Deutschland sowas gern panischer aufgenommen wird. Ich glaube, der Amerikaner sieht das nicht ganz so panisch, als wenn das Bundesamt Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe solche Sachen ausgeben würde. Dann hätte das hier wahrscheinlich panischere Folgen als in den USA, und deshalb wird das medial nicht so breit getreten. Prepper sind keine homogene Gruppe. Prepper sind nicht irgendwo organisiert in einem Bundesverband, weder in den USA noch hier. Prepper sind eigenständige kleine Grüppchen, die sich eher darauf vorbereiten, dass jeder andere potenziell eine Gefahr darstellt. Deswegen können die sich gar nicht so homogenisieren, weil jeder Mensch ein potenzieller Dieb der eigenen Vorräte sein könnte. Prepper sind allerdings auch, um einen Nachteil zu bringen, die sind nicht nur nett und sorgen für Umsatz in Lebensmittel und Geschäften und Baumärkten, sondern sie sind auch ein ziemliches Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger und rechte Gruppierungen. Das gilt natürlich nicht für alle. Da wird es auch Leute geben, die sich ganz einfach nur vorbereiten auf irgendetwas aus einem noch so gearteten Zwang oder Trieb. Aber es sammeln sich halt auch Leute da. Das muss man mal sagen. Ja, kommen wir zur Serie. Die Serie ist mittlerweile bei Netflix in 4 Staffeln erhältlich, hat 54 Folgen, läuft dort seit 2012 und ist halt gehostet vom National Geographic Channel, ist eigentlich ein relativ seriöser Anbieter. Wir kommen noch zu Spezialsachen der Folgen, die das Ganze ein bisschen entzerren mit dem seriös. Wenn man sich die Folgen ansieht, dann merkt man eine Teilung sehr deutlich. Die Stadtbewohner, die dort gezeigt werden, haben oft die Angewohnheit, Waffen zu horten und weniger Lebensmittel. Das ist natürlich dem Platzmangel geschuldet. Und die Landbewohner horten Waffen und Lebensmittel. Die, die mehr Platz haben, haben natürlich riesige Lager von irgendwelchen Vorräten, die sie da anschaffen. Vorbereitet wird sich auf ganz verschiedene Art und Weise. Es wird auch körperliche Fitness betrieben, es wird sich auf Kämpfe vorbereitet, aber das kommt später noch. Man bereitet sich generell vor auf politische Zusammenbrüche, manchmal auf Finanzcrashes, auf Pandemien und. Da gibt es so ganz verschiedene spezielle Vorbereitungen. Die sieht man in der Serie immer wieder. Die sind sehr stark auseinandergenommen und auch die Leute erzählen da sehr gerne drüber. Das wirkt alles sehr echt. Man hat das Gefühl, die Schauspielern da nicht. Also die Leute, die da gezeigt werden, sind schon sehr überzeugt von dem, was sie da tun. Nichtsdestotrotz bleibt uns nichts anderes übrig, als das auch mal aus einer deutschen Sicht zu sehen, auch wenn da hauptsächlich natürlich oder nur US-Amerikaner gezeigt werden. Aus deutscher Sicht wirkt das manchmal ein bisschen creepy, weil da werden ganze Familien in dieses Ding mit einbezogen, jedenfalls sehr oft, und Kinder und Familien trainieren in selbst erdachten Katastrophenübungen das Kämpfen, das Verteidigen des eigenen Hauses, das Umziehen in einen Schutzbunker oder das fast schon militärische Verlegen von einem Ort auf den anderen. Also das wirkt aus der Sicht eines Bundesbürgers alles sehr, sehr befremdlich. Und man guckt da drauf und denkt, würde man selber so handeln? Würde man sich so darauf vorbereiten? Und diese Vorbereitungen, die sind manchmal sehr weit ausgeartet. Also es gibt Leute, die kaufen sich ausgediente Frachtcontainer von Containerschiffen und richten sich dort ein oder machen dort die Türen raus, verschweißen diese Container oder stellen die aneinander zu Forts zusammen, wo dann ein Innenhof entsteht, oder vergraben diese Schiffscontainer. Die werden unter die Erde gebracht, mit Eingängen versehen und werden dann eingerichtet, um sie sozusagen noch sicherer, noch versteckter darzustellen. In einem speziellen Fall haben Leute Schulbusse, die in den USA gegen Überschlag geschützt sein müssen, unter die Erde gebracht und dort aneinander miteinander verbunden. Und haben ganze Systeme angelegt mit Essseelen, Schlafseelen, Krankenstationen. Also das wirkt schon sehr creepy, sehr ungewöhnlich, und ich finde es, dass man sich mit körperlichem Training vorbereitet, ist eine Sache, das kann man immer, das schadet nie. Allerdings am Ende kommt immer wieder raus, es ist sehr US-amerikanisch, und am Ende werden Waffen und Munition in großen Mengen gehortet, weil das Ziel ist immer, sich zu verteidigen, mein Haus, meine Burg, meine Lebensmittel. Und da sieht man dann doch, da freut sich sicher der Waffenhandel in den USA. Die haben von diesen Preppern sicher sehr viel, weil die hauen umsatzmäßig schon ganz schön rein, glaube ich. Das Fazit. Ja, wir können es uns nicht ersparen, ein Fazit zu ziehen. Und das Fazit kann nur sein, dank des seriösen Anstriches, den National Geographic da verbreitet, fühlt man sich manchmal selbst genötigt, Vorräte anzuschaffen. Man denkt, Mensch, ist es denn so schlecht, auf irgendetwas vorbereitet zu sein? Aber spätestens, wenn man innerhalb der Folge auf das selbst erdachte Bewertungssystem kommt, die gehen da so mit 0-100% Balken ran und sagen, ja, wir haben uns das mal angeschaut und du bist sehr gut vorbereitet, aber, und dann werden so Bewertungen gezogen, die so den Tipps verleihen sollen, und man geht dann auch nach der Show nochmal hin und fragt sie, ob sie dann die Tipps angenommen haben und so weiter. Spätestens, wenn man bei diesem Bewertungssystem ankommt, dann fühlt man sich ein bisschen wie bei einer Spielshow von RTL, und dann ist diese ganze Seriosität, die National Geographic da haben möchte, schon ein wenig weg. Erschreckend tut mich persönlich die Tatsache, dass ganze Kinder da drin sind, dass die Familien einbezogen werden, dass sie dort das Kämpfen üben und dass Leute, die sich aufs Überleben vorbereiten, plötzlich Insekten essen und das gar keine Dschungelprüfung mehr ist. Das ist dann nicht mehr RTL und Promis, die Leute, die wissen, was sie tun, sondern Eltern zwingen ihre Kinder an diesen Übungen teilzunehmen und das wirkt für mich sehr befremdlich, auch wenn die Kinder sagen, ja, sie kennen es ja nicht anders. Vorfälle wie das bei Schießübungen, der Vater sich plötzlich eine Fingerkuppe wegschießt und ins Krankenhaus muss, zeigt auch, dass die ganze Sache nicht ganz so harmlos ist und auch ein bisschen überwacht gehört. Aber am Ende bleibt, dass sie dort viele Menschen unter der ständigen Angst leben, auf irgendetwas vorbereitet sein zu müssen, weil es ja ständig losgehen könne, was da auch immer losgehen kann. Ich meine, diese Prepper gab es vor 2007 auch schon und auch die haben in der Finanzkrise nicht unbedingt die Gewinnerposition eingenommen. Da hätten ja dann lauter Leute in den Nachrichten sein müssen, die sagen müssen, also wir wussten, was da kommt. Und das ist eben nicht der Fall. Also halte ich das Ganze für mehr, nicht mehr und nicht weniger als ein Ankurbeln von Industrien, weil auch hier in Deutschland kann man mittlerweile Survival Packs, ganze Kisten mit irgendwelchen Nothilfen kaufen, wo man dann 50 Euro ausgibt und dann wird einem garantiert, dass man da 3 oder 4 Tage durchkommt mit allen möglichen Hilfsmitteln. Gut oder schlecht, ich bewerte es jetzt mal nicht. Die Serie an sich ist unterhaltsam, wenn man es von der Seite sehen will. Und ich würde sagen, wenn es ein 0 bis 10 Punkte System gäbe, läge diese Serie irgendwo so bei 6 Punkten. Man kann sie durchaus sehen. Mir hat es auch teilweise Spaß gemacht, aber ich habe festgestellt, sieht man eine gewisse Anzahl von Folgen, wiederholt sich der Effekt und man ist nicht mehr so wild darauf. Ansonsten, ich fand's okay, man kann mal reinsehen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich sage mal die 3 Grundregeln: abonnieren, reinhören und bewerten. Ich würde mich über jede Bewertung freuen oder über jedes Abo. Und hinterlasst eine Rezension bei iTunes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.